Johannes 13, wir sind letzte Woche bis Vers 35 gekommen, deswegen machen wir jetzt weiter im Vers 36. Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament, Sonntagmorgen. Erstmal eine Frage, wer von euch hat sich schon mal Sorgen gemacht? Blöde Frage, ne? Alle von uns. Ich habe sogar gelesen, dass die vierthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland Angstzustände sind. Also die Steigerung noch von Sorgen. Wir sorgen uns. Ich habe eigentlich aber gelernt, dass Sorgen Zeitverschwendung sind. Weil ich habe gemerkt, die allermeisten Dinge, worüber ich mir Sorgen mache, die meisten Befürchtungen, die ich so rumwälze mit mir, die sind völlig grundlos, weil die treffen einfach nicht ein. Und ich habe auch gelernt, die restlichen, die noch übrig bleiben, sind völlig sinnlos, wenn ich mir da Sorgen mache, weil es macht keinen Unterschied. Ich habe keinen Einfluss auf diese Dinge. Die passieren so oder so, ob ich mir jetzt Sorgen mache oder nicht. Macht mir eigentlich nur selber das Leben schwer oder noch schwerer. Ich habe es nicht in meiner Hand. Das Schöne ist aber, dass ich den kenne, der alles in seiner Hand hat. Und das macht wirklich den Unterschied aus. Und er hat uns gesagt, sorgt euch nicht um das Morgen. Er hat gesagt, wer unter euch kann mit seiner Sorge, seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Was bringt eure Sorge schon? Was vollbringt das? Gar nichts. Unsere Sorgen sind unproduktiv, die sind destruktiv eigentlich. Unsere Sorgen, unsere Ängste ändern nichts, die machen uns nur das Leben schwer. Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht, sondern sucht stattdessen Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Sucht, dass ihr von ihm beherrscht werdet und dass ihr seinen Willen tut und er wird für euch sorgen. Im Philipperbrief 4, Vers 6 und 7, da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also statt Sorgen, beten. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, selbst in diesen Zeiten, wo wir nicht verstehen, was abgeht und wo wir verwirrt sind, da wird der Friede Gottes eure Herzen und eure Gedanken bewahren, in Christus Jesus. Sorgt euch nicht, seid um nichts besorgt. Das ist ein Gebot eigentlich, wenn Gott es so hier sagt. Seid nicht besorgt, ängstigt euch nicht. Aber es fällt uns trotzdem schwer, oder? Obwohl es ein Gebot ist, obwohl wir es wissen eigentlich. Wir brauchen ein bisschen Hilfe, brauchen ein bisschen Ermutigung. Und wenn wir besorgt sind, wenn wir verängstigt sind, wenn wir unsere Umstände nicht verstehen, wenn wir verwirrt sind, dann hilft es uns nicht, wenn uns der Bobby McFerrin oder sonst irgendwer so vorsingt, don't worry, be happy. Das langt nicht, oder? Wenn irgendwer einfach sagt, ah, mach dir keine Sorgen, sei happy, sei gut drauf. Wir brauchen ein bisschen mehr als das. Wir brauchen echte Gründe, warum wir uns jetzt sorgen sollen. Und Jesus wird seinen Jüngern heute solche Gründe geben. Die Jünger Jesus sind am Beginn der größten Krise ihres Lebens. Und im Kapitel 14, im Vers 1, das ist so der Schlüsselvers, der zentrale Vers, für heute Morgen, da sagt Jesus zu ihnen, euer Herz werde nicht bestürzt. Und bestürzt sein ist noch ein bisschen mehr, als sich Sorgen zu machen. Euer Herz werde nicht bestürzt oder nicht erschüttert. Keine Panik, sagt Jesus. Und die Jünger hatten Panik. Warum? Was war passiert? Gefahr lag in der Luft. Seit Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat, waren alle Menschen aus dem Häuschen. Und die einen wollten Jesus zum Messias machen und die anderen haben ihn als nationale Bedrohung angesehen. Und irgendwie schien das alles auf so einen letzten Showdown drauf hinzulaufen. Und man konnte so diese Spannung in der Luft so richtig spüren. Ich denke an den Film Herr der Ringe, wenn es so wirklich gefährlich wurde, dann hat, glaube ich, der Ring angefangen zu leuchten da und da lag so richtig was in der Luft. Oh, jetzt wird's heiß. Konnte diese Gefahr so richtig spüren und Jesus hat seine Jünger mitgenommen in die Höhle des Löwen. Er ist nach Jerusalem gegangen und die jüdischen Leiter dort hatten geplant, Jesus umzubringen. Und dann, als sie da beim Abendessen waren, hat Jesus ihnen eine Hiobsbotschaft nach der anderen abgeliefert. Er hat zuerst gesagt, einer von euch wird mich überliefern. Das hat die natürlich sehr verunsichert. Und dann ging der Judas raus. Und dann sagt Jesus weiter, ich werde euch verlassen. Ich gehe fort. Und ihr könnt mir nicht folgen. Oh, oh. Das ist wie, wenn ich unseren 2-jährigen Jungs sage, Jungs, Mama und Papa werden euch verlassen. Wir gehen weg. Wisst ihr, was die dann machen? Hysterisch. Die haben Panik, die haben Verlustangst. Was hatten die Jünger hier? Bekannte von mir, die Ausbildung zur Familienhelferin macht, hat mir erzählt, dass der Stress von unter 3-Jährigen, die fremdbetreut werden, irgendwo im Kindergarten, dass der Stresslevel so hoch ist wie von einem Manager. Verlustangst, Trennungsangst verursacht Stress. Die Jünger hatten Trennungsangst hier. Jesus war ihr Lebensinhalt. Jesus war ihr Beschützer. Jesus war ihr Versorger. Jesus war ihr Mentor. Wenn sie nichts zu essen hatten, dann hat Jesus mal schnell ein paar Brote und Fische vermehrt. Wenn sie keine Kohle hatten, dann ging Jesus Geld fischen. Wenn sie in einem Sturm waren und gedroht haben, unterzugehen, dann hat Jesus den Sturm gestillt. Ich meine, solange Jesus da war, war eigentlich alles okay. Aber jetzt sagt er, ich werde euch verlassen. Ich gehe fort. Jesus, was heißt du? Gehst weg? Wir haben die letzten 3,5 Jahre unseres Lebens nur für dich gelebt. Wir haben keinen Plan B. Wir haben auf die Errichtung deines Reiches gehofft und jetzt läuft alles so ganz anders, als wir uns es vorgestellt haben. Unser ganzes Leben läuft hier gerade total aus dem Ruder. Du legst dich hier mit den religiösen Leitern an und du führst uns hier in die Höhle des Löwen und jetzt sagst du, ich geh weg und du lässt uns allein. Es kommt noch schlimmer. Ich glaube, die Jünger haben gar nicht so wirklich geschnallt, dass Jesus hier von seinem Tod am Kreuz spricht. Aber Petrus stellt ihm hier im Vers 36 die offensichtliche Frage. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Du kannst nicht mit mir an ein Kreuz gehen, nicht aus eigener Kraft. Später, wenn der Heilige Geist dich erfüllt hat, wirst du mir folgen. Petrus spricht zum Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und ich bin mir sicher, er hat es absolut ernst gemeint, in dem Moment, was er gesagt hat. Vers 38, Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Petrus musste aus bitterer Erfahrung lernen, dass Jesus recht hatte. Müssen auch wir lernen, das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Petrus hat gedacht, ich weiß es besser als Jesus, und er widerspricht ihm. Übrigens nicht zum ersten Mal. Das ist so typisch Petrus. Jesus sagt, Petrus, du kannst mir nicht folgen. Petrus sagt, oh ja, kann ich doch. Und Jesus sagt, du musst durch Erfahrung lernen, dass du es nicht kannst. Dieser Stolz, diese Selbstgenügsamkeit muss gebrochen werden. Habt ihr das je getan, was der Petrus hier tut, dass ihr Gott widersprochen habt? Wenn Jesus sagt zum Beispiel, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ihr sagt, ob ihr es laut sagt oder einfach nur in euren Gedanken und praktisch in eurem Leben. Ihr sagt, oh ja, kann ich doch. Zumindest ein bisschen was. Kriege ich ohne dich auf die Reihe. Oder der Heilige Geist spricht zu deinem Herzen und sagt, geh nicht auf diese Webseite oder geh nicht auf diese Party. Oder er sagt dir in seinem Wort, geh keine Beziehung mit einem Nichtchristen ein. Und du sagst, oh, ich bin stark genug. Ich schaffe das. In Sprüchen heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Und der Herr lässt es manchmal zu, dass wir dann auf die Nase fallen, damit wir sehen, wie schwach wir sind. Und damit wir sehen, wie sehr wir ihn wirklich brauchen. Dass wir lernen, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen und ihn nicht in Frage zu stellen. Er ist Gott. Er weiß es besser. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und Jesus sagt hier zu Petrus, du bist nicht stark genug, dein Leben für mich zu lassen. Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Du bist nicht stark genug, du wirst mich dreimal verleugnen. Und das war schlechte Nachricht für die Jünger. Petrus war in einem gewissen Sinn der Stärkste von ihnen. Der Mutigste, der Durchgeknallteste, der Verrückteste. Ich meine, Petrus war derjenige, der in einem tobenden Sturm auf die gewühlten Wellen gestiegen ist. Und Petrus war derjenige, der mit dem Schwert alleine gegen die Schar kämpfen wollte, die Jesus verhaften wollte. Petrus war der Fels. Wow, wenn Petrus versagen wird, welche Hoffnung gibt es dann für die anderen Jünger? Schlechte Nachrichten. Und so, wenn wir all diese Stressfaktoren zusammennehmen, ist es kein Wunder, dass die Jünger die Panik bekommen haben und dass sie bestürzt waren. Aber Jesus wird sie hier ermutigen und sie beruhigen. Und er sagt ihnen und auch uns, wenn wir in ähnlichen stressigen Situationen sind, euer Herz werde nicht bestürzt. Das ist was nicht passieren soll. Euer Herz werde nicht bestürzt. Stattdessen haben wir hier die positive Aufforderung, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und als Klammerbemerkung, das ist eine absolut unverschämte Aussage, wenn Jesus nicht Gott ist. Zu sagen, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Aber wir werden in diesem Kapitel 14 sehen, wie sehr der Sohn und der Vater eins sind. Glaubt an mich. Glaube, Vertrauen auf ihn ist der Schutz vor Panik, vor Angst, ist die Medizin gegen Sorge und Bestürztheit. Paulus nennt es im Epheserbrief 6 den Schild des Glaubens. Und das ist eine Aufforderung hier, das ist ein Gebot eigentlich. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also eine Aufforderung, nicht bestürzt zu sein. Nicht übermäßig besorgt zu sein. Und wenn immer Gott uns ein Gebot gibt, dann gibt er uns auch die Ressourcen, um das Gebot zu halten. Also wir müssen nicht bestürzt sein. Und zuallererst ist das ja ein geistlicher Kampf in unseren Gedanken. Und deswegen wird uns Jesus auch echte Gründe geben, warum wir nicht bestürzt sein müssen. Und er sagt im Vers 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Wort Wohnungen bedeutet eigentlich so viel wie Aufenthaltsorte. Also stellt euch jetzt nicht unbedingt einen Plattenbau vor mit Wohnungen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen oder Aufenthaltsorte. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist, ich habe das in der Anmerkung hier, wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich persönlich glaube, das ist die bessere Übersetzung, weil zumindest wird nirgendwo überliefert, dass Jesus ihnen das vorher gesagt hat, dass er ihnen eine Stätte bereitet. Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, der Vater hat nicht nur einen Platz für mich, sondern auch einen Platz für euch. So keine Panik, vertraut mir, denn Gott, der Vater, hat einen Platz für euch bei sich. Und er benutzt hier das Bild von einem Haus oder einem Wohnort, aber eigentlich geht es um Beziehung, es geht um Nähe zu der Person Gottes. In Vers 6 wird Jesus sagen, niemand kommt zum Vater als durch mich. Also zum Vater kommen, darum geht's. In dieser Stelle hier haben wir zwei Bewegungen. Das erste ist, Jesus sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, um euch einen Platz bei Gott, um euch Beziehung für Gott zu bereiten oder möglich zu machen. Ich gehe hin, wohin ist er gegangen? Ans Kreuz. Da hat er alles Trennende von Gott aus der Welt geschafft. Deine Sünde und meine Sünde, die uns trennt von dem heiligen, perfekten Gott. Und er hat uns versöhnt mit dem Vater und er hat uns einen Platz bei ihm erkauft. Und so können wir oder haben wir das Recht, Kinder Gottes zu sein, wenn wir nur glauben wollen. Also ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten oder eine Beziehung mit dem Vater zu bereiten, das möglich zu machen. Und dann zweite ist, ich komme wieder und ich nehme euch zu mir, sodass wir zusammen sind. Das ist der große Rahmen eigentlich hier von diesem Kapitel. Es gibt zwei Auslegungsmöglichkeiten, was mit dem Haus des Vaters gemeint ist. Die populärste, da habt ihr sicher schon Lieder drüber gehört, ist, dass das Haus des Vaters der Himmel ist. Und Jesus arbeitet schon 2000 Jahre an der Wohnung, die er für uns bereitet. Solche Lieder. Also die erste Auslegungsmöglichkeit wäre, dass der Vater einen Platz für uns bei sich hat in der Ewigkeit, im Himmel. Und diese Auslegung betont die zukünftige Gemeinschaft. Jesus hat gesagt, der Tempel ist das Haus Gottes, ist das Haus seines Vaters. Hebräerbrief und in der Offenbarung sehen wir, dass der irdische Tempel eigentlich ein Bild ist für den himmlischen Tempel. Den Wohnort Gottes sozusagen. Oder manche beziehen sich auf 1. Korinther 5, Vers 1, wo steht, wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelt zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Und spricht hier vom irdischen Leib und vom zukünftigen Auferstehungsleib. Und manche sagen, okay, das ist unsere Wohnung bei Gott. In Vers 3 sagt Jesus, ich komme wieder, ich bereite eine Stätte, ich komme wieder, ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also beim Vater sein, heißt bei Jesus sein. Und ihr sollt sein, wo ich bin. In Kapitel 17 wird Jesus beten, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Damit auch sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Also wenn du stirbst oder spätestens, wenn Jesus wiederkommt, sagt Jesus, ich werde euch mitnehmen in die pure Herrlichkeit, in die pure Gegenwart Gottes, von Angesicht zu Angesicht. Gott hat nicht nur einen Platz für mich, gibt es nicht nur eine Wohnung bei Gott für mich, sondern Gott hat einen Platz für euch. Wow, das ist eigentlich unglaublich. Unglaubliches Vorrecht. Dass wir unperfekte, sündige Menschen einen Platz haben bei dem allmächtigen, ewigen, heiligen, reinen Gott. Das ist unglaublich. Die Erlösung, die Jesus uns gebraucht hat, ist ein unglaubliches Geschenk. Also keine Panik. Am Ende, wenn alles gesagt und getan ist, dann werdet ihr bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit. Und das gibt uns Perspektive und das gibt uns Frieden. Paulus schreibt über das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal, die wir hier erleben. Im Gegensatz zu dem über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich mag diese Superlative. Über die Maßen, überreich, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Paulus wurde in den Himmel entrückt oder er hat eine Vision vom Himmel gesehen. Er hat Gottes Herrlichkeit gesehen und er hat gesagt, das ist nicht mal richtig, wenn ich versuchen würde, drüber zu reden. Das ist zu herrlich, das ist zu heilig, das ist zu persönlich, zu intim. Außerdem fehlen mir die Worte. Das wäre so, als würde mein Sohn versuchen, Hawaii zu beschreiben. Ihm fehlen die Worte, der kann gar nicht beschreiben, was er sieht. Aber Paulus hat die Herrlichkeit gesehen und er hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, von dieser Welt auszuziehen aus meinem Zelt und bei ihm zu sein. Und das ist weit besser. In seiner ungetrübten Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht zu sein. Und Paulus hat nie wieder zurückgeschaut. Er hat gesagt, ich achte alles für Dreck. Wörtlich eigentlich Dreck, aber das schreibt man nicht in die Bibel. Und Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Also egal, was für schwere Zeiten du durchmachst hier, es ist zeitlich begrenzt, es ist nur kurz und dann wirst du für ewig in seiner Herrlichkeit sein. Und weißt du was, dann wird es wert sein, dass du ihm vertraut hast und dass du ihm gefolgt bist. Niemand wird mal in der Ewigkeit sagen, oh, wie schade, dass ich Jesus nachgefolgt bin. Es hat mir so viele Schwierigkeiten gebracht hier in der Welt. Und Mann, ich wünschte, ich hätte ihn abgelehnt und dann wäre mein Leben einfacher gewesen und ich hätte mal mehr Urlaube in der Karibik leisten können. Das wird keiner sagen. Es ist unvergleichbar, es ist nicht zu vergleichen. Die Ewigkeit, dafür sind wir geschaffen, die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit, das ist es. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Jemand hat mal gesagt, im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Wir sehnen uns nach einem perfekten Ort, wir sehnen uns nach einer perfekten Liebe, nach einer perfekten Beziehung mit Gott und wir sehnen uns selbst perfekt zu sein, ihm ähnlich zu sein. Und wisst ihr was, all das wird passieren, wenn wir bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit, dann werden wir perfekt sein, dann wird alles perfekt sein und alles in Ordnung sein. Das ist es. Und das ist unsere Zukunft. Es gibt uns Perspektive. Also keine Panik, Leute. Zweite Auslegungsmöglichkeit ist, dass das Haus des Vaters, der Tempel, die Gemeinde ist. Das ist ein Bild, was wir sehr oft haben im Neuen Testament, dass die Gemeinde Gottes sein Tempel ist, sein Wohnort. 1. Timotheus 3 heißt es, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. 1. Petrus 2 spricht davon, dass wir die einzelnen Gläubigen lebendige Steine sind in diesem Haus Gottes. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Heilige Geist, der Geist Gottes in euch wohnt? Gemeinde ist der Tempel Gottes. 1. Korinther 6, Verse 19 und 20, da wird uns gesagt, dass jeder individuelle Christ ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und so, wenn Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, dann spricht er davon, dass wir, dass jeder einzelne Jünger Jesu eine Wohnung ist für den Vater. Das ist die zweite Auslegungsmöglichkeit. Dieses Wort für Wohnung oder Wohnungen im Vers 2 wird nur ein weiteres Mal im Neuen Testament gebraucht und das ist im Vers 23, wo Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir sehen hier wieder, Jesus und der Vater, die wohnen zusammen durch den Heiligen Geist. Diese Einheit wird betont in diesem Kapitel. Es ist ein überwältigendes Kapitel, dieses Kapitel 14 im Johannesevangelium für die Göttlichkeit Jesu und für die Dreieinigkeit Gottes. Das Verb dieses Wortes Wohnung, also wohnen oder bleiben, das kommt öfter vor im Neuen Testament. Ist uns sehr vertraut auch. Johannes 1 zum Beispiel, da lesen wir bei der Taufe Jesu, als Johannes der Täufer sagt, ich sah den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Das ist das Wort. Johannes 6, Vers 56, da sagt Jesus, wer zu mir kommt und an mich glaubt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch. Vers 10 hier im Kapitel 14, der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Vers 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Auch da haben wir dieses Wort. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Aber wie kommt Jesus zu uns? Durch den Heiligen Geist, hat er gerade gesagt. Schlagt mal Römer 8 mit mir auf, Römerbrief Kapitel 8. Vers 9. Da steht, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Seht ihr, was er hier sagt? Er sagt, Gottes Geist ist Christi Geist. Das ist dasselbe. Und dann schreibt er weiter, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist, aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus, Jesus, das heißt der Vater, aus den Toten auferweckt hat, wird der Vater auch eure sterblichen Leiber auferwecken, lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also der Geist ist der Geist des Vaters, er ist der Geist Jesus. Christus ist in euch und der Heilige Geist ist in euch. Also wenn wir davon sprechen, dass Jesus in uns wohnt, wie tut er das? Durch den Heiligen Geist. Wir sehen, dass der dreieinige Gott in uns am Wirken ist. Jesus und der Vater sind in uns durch den Heiligen Geist, haben Beziehung mit uns. Das ist ja auch wieder ein Bild. Er wohnt in uns. Wir haben Beziehung mit dem dreieinigen Gott durch die Person des Heiligen Geistes. Die sind eins, sehen wir viel in diesem Kapitel. Also jede Gotteserfahrung in unserem Leben ist eigentlich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Er ist der ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, das ist ganz schwierig. Er ist der Übermittler oder vielleicht die Kontaktperson der Dreieinigkeit, das Bodenpersonal. Das trifft dann wirklich zu. Aber sozusagen Jesus war das Bodenpersonal. Als er auf dieser Erde gegangen ist, jetzt ist der Heilige Geist derjenige. Gott und der Vater sind mit uns, in uns, durch den Heiligen Geist, in der Person des Heiligen Geistes. Und wieder, es geht bei diesem Bild von Wohnen oder Wohnung nehmen vor allem um Beziehung. Und so, wenn das die richtige Auslegung ist, dann wäre die Auslegung, dass wir die Wohnung für Gott sind. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, das seid ihr. Ihr werdet bewohnt von Gott. Und die Betonung von dieser Auslegung wäre dann mehr die Beziehung, die wir schon hier und jetzt mit Gott haben in der Gegenwart. Epheser 2, Vers 18. Durch Jesus haben wir durch den Geist den Zugang zum Vater. Das, was wir jetzt schon haben. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dürft bei ihm sein, dürft Beziehung haben mit ihm. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also dieses Bild. Wenn das die richtige Auslegung ist, dann wäre das Kommen Jesu im Vers 3 auch wahrscheinlich sein Kommen zu uns, zu Pfingsten. Kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Und er wird uns hier und jetzt in der Beziehung mit dem Vater, in die Gegenwart des Vaters mitnehmen. Und ich denke, auch diese Auslegung hat sehr viel Rückhalt in der Schrift und passt eigentlich auch sehr gut zu dem Kontext hier. Natürlich kann nur eine von beiden Auslegungen die richtige sein. Könnt euch nachher darum streiten und diskutieren, welche ihr bevorzugt. Theologisch kann man sagen, sind beide Wahrheiten, sind beide Aussagen richtig und eigentlich hängen sie zusammen. Denn die Ewigkeit beginnt hier und jetzt. Und wir gehen in Gottes Herrlichkeit, wir gehen in seine ungetrübte Gegenwart in der Ewigkeit, aber zweitens, wir dürfen schon hier und jetzt im täglichen Leben seine heilige Gegenwart in unserem Leben erleben. Das ewige Leben beginnt hier und jetzt, wenn wir uns zu Jesus bekehren und uns ihm anvertrauen und ihm nachfolgen. Da beginnt es. Und dann dauert es in alle Ewigkeit. Es wird nur besser. Dieser Vorhang vor unseren Augen wird weggenommen. Das, was wir jetzt trüb sehen, wird von Angesicht zu Angesicht sein. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Seine Gegenwart mit uns. Du bist nie allein als Kind Gottes. Du bist nie allein. Und das Kapitel hier sagt uns, Jesus ist nicht nur bei uns, sondern Jesus ist sogar in uns. Also noch eine viel intimere, engere, persönlichere Beziehung. Und auch hier sehen wir diese Beziehung, diese Einheit. Er ist in uns, wir sind seine Wohnung, aber wir sind auch in ihm. Er ist unsere Wohnung. Wir sind durch unseren Glauben mit ihm vereinigt. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib, wir sind eine Einheit. Wenn ich mit der Tür reinkomme, sagt ihr, ah, da kommt der Günther. Ihr sagt nicht, da kommt der Günther mit seinem Haupt. Oder kommt der Günther mit seinem Leib. Das ist eins. Ich komme. Als der Apostel Paulus die Gemeinde Jesu verfolgt hat, hat Jesus zu ihm gesagt, Paulus warum, oder Saul damals, warum verfolgst du mich? Wer dich anrührt, rührt mich an, sagt Jesus. Und umgekehrt, wen du anrührst, den rühre auch ich an. Wir sind eins. Paulus in Apostelgeschichte 9 sagt zu dem gelähmten Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Und wie hat er das gemacht? Durch Paulus. Haupt und Leib haben zusammengewirkt und so ist es heute noch. Und du und ich, wir haben das Vorrecht, dass wir der Leib Christi sein dürfen. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Diese Einheit mit ihm, die wir erfahren dürfen. Sein Leib sein. Wir sind hineingenommen in die Beziehung der Dreieinigkeit. Lass uns vorausschauen und hier Vers 20 lesen im Kapitel 14. Da sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wir sind hineingenommen in diese Beziehung der Dreieinigkeit. Und in dieser Beziehung sind wir sicher und geborgen und umsorgt. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir müssen keine Angst haben. In Epheser 5 schreibt der Herr durch Paulus den Ehemännern, Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch, das heißt seinen eigenen Leib, gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Jeder von uns, hoffe ich mal, hat heute Morgen seinen Leib gepflegt. Wir haben uns, nachdem wir aufgestanden sind, wir haben uns gewaschen oder geduscht, rasiert, eingecremt, die Zähne geputzt, geschminkt, gekämmt. Wir haben uns angezogen, wir haben unseren Leib gefüttert, wir haben gegessen und getrunken, vielleicht die Brille geputzt und aufgezogen. Und wenn wir unsere Leiber pflegen und versorgen und umhegen, denkt ihr nicht, dass auch Gott seinen Leib versorgt und pflegt und umhegt? Dich, seine Gemeinde. Er nimmt dein Wohlbefinden, und wir reden hier jetzt nicht, dass alles immer bequem und schön ist, sondern vor allem dein geistiges Wohlbefinden, dein geistiges Wohl, dass du heil wirst, dass du heilig wirst, und da steckt das Wort Heil ja drin. Er nimmt dein Wohl mindestens genauso wichtig, wie du dein eigenes Wohl nimmst. Und wie sehr besorgt ist um dich, wie sehr dich liebt, wie sehr ihm an dir gelegen ist, hat uns demonstriert am Kreuz. Da zeigt er dir, wie wichtig du ihm bist. Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er wird sich um uns kümmern. Und wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Also don't worry, be happy. Aber du hast jeden Grund dafür. Wenn Jesus das sagt, ist es nicht nur einfach so dahingesagt. Du hast jeden Grund dafür. Und es ist sehr schwierig, dieses Kapitel 14 wirklich gut zu unterteilen. Gehört alles zusammen. Wir finden hier eigentlich ganz viele Gründe, warum wir uns jetzt sorgen sollen. Weil wir den Weg zum Vater kennen, weil wir Beziehung mit dem Vater kennen können, weil wir die Wahrheit kennen, die Wahrheit macht uns frei, weil wir das Leben kennen, weil wir den Vater kennen, weil ich durch euch wirken werde, sagt Jesus. Und ihr könnt den Vater bitten in meinem Namen und ich werde es tun. Und ihr müsst euch nicht sorgen, ihr müsst keine Angst haben, weil ich euch einen Beistand, einen Tröster sende, sagt Jesus, weil ich euch nicht verweist zurücklasse, weil ihr leben werdet, weil der Vater und ich euch liebt und wir uns euch offenbaren werden. Und das tut ihr ja gerade oft in schwierigen Zeiten, oder? Neue Offenbarung von ihm, weil ich euch Frieden gebe. Also wir haben ganz viele Gründe, nicht bestürzt zu sein. Aber der große Rahmen ist, dass Jesus hier am Anfang des Kapitels gesagt hat, euer Herz werde nicht bestürzt. denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich auch wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und dann gegen Ende im Vers 27 sagt Jesus, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Das ist der große Rahmen. Keine Panik, vertraut mir, wegen mir eigentlich, weil ihr mich kennt. Weil ich hingehe, wegen dem, was ich für euch tue, weil ich wiederkomme, weil ich bei euch bin. Ich gehe hin und ich tue etwas für euch, ich bereite etwas für euch und dann komme ich wieder zu euch, beziehungsweise ich hole euch zu mir. Das ist eine Ansage, oder? Wenn unsere Jungs Trennungsangst haben oder Verlustangst haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann gibt es zwei Arten, wie ich sie beruhigen kann. Erste ist, ich kann sagen, Jungs, ich gehe nur kurz weg, sag mal raus zum Auto, ich gehe das Auto einladen und dann komme ich wieder und ich hole euch zu mir. Ihr setzt euch in die Kindersitze, hinten ins Auto, damit ihr dort seid, wo ich bin. Dann ist es okay. Oder das zweite wäre zu sagen, ich gehe mal kurz weg, ich hole was von draußen, sag mal vom Auto und dann komme ich wieder zu euch. Und ich werde bei euch sein, damit wir zusammen sind. Dann ist alle Bestürzung weg. Jesus gibt uns zwei Gründe, beide Gründe eigentlich. Er ging kurz weg ans Kreuz, um die Beziehung mit dem Vater möglich zu machen. Und er kommt wieder in der Person des Heiligen Geistes. Damit wir eine intimere, engere Beziehung haben können, als Menschen je zuvor mit Gott gehabt haben. Und er wird für immer bei uns sein. Wir werden nie von ihm getrennt werden. Und er wird uns auch zu sich in seine Herrlichkeit holen in Ewigkeit. Das Beste kommt noch für uns. Hey, wenn es keinen Gott gibt, dann hast du jeden Grund, dich zu ängstigen. Aber wenn es Gott gibt, wenn es diesen Gott der Bibel gibt und du in der rechten Beziehung mit ihm bist, dann hast du jeden Grund, dich nicht zu ängstigen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Amen. So, Herr, danken wir dir heute Morgen für deine Verheißung. Ich danke dir, dass du der Grund bist, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir keine Sorgen haben müssen. Denn du bist für uns. Du hast uns erlöst. Du bist hingegangen und hast das getan, was wir nicht selbst tun können. Du hast uns erlöst und dem Vater Gott nahegebracht. Und du kommst zu uns, du bist bei uns. Und das macht den ganzen Unterschied aus in dieser Welt. Wir haben eine echte Hoffnung, wir wissen, dass das Beste noch kommt. Mehr von dir, ungetrübt in deiner Herrlichkeit. Und es gibt uns Frieden, diese Verheißung, diese Zusage. So bitte ich heute Morgen ganz besonders für diejenigen von uns, die bestürzt sind, die unruhig sind in ihrem Herzen, dass du ihnen eine klare Sicht gibst für das, wer sie in dir sind, das, was du für sie getan hast und dass du da bist und dass du eine Zukunft und eine Hoffnung hast. Wir danken dir dafür, Herr. So, füll uns mit deinem Heiligen Geist, mit mehr von dir, damit wir diesen Frieden, der alles Verstehen übersteigt, sichtbar machen können und weitertragen können in diese Welt. Damit Menschen deine Gegenwart in uns sehen können und Hunger bekommen, dich auch zu kennen. Stärke uns dazu. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, Vater. Amen. Ich möchte euch alle nochmal herzlich einladen, noch da zu bleiben, Mittag zu essen. Die Gabi hat toll für uns gekocht, einfach unten im Erdgeschoss. Und denkt dran, die Karte für den Said liegt hinten. Wer ihn ermutigen will, unterschreiben will, dann bitte tut das. Und wenn jemand von euch Gebet braucht oder noch einfach weiter reden will, dann sind wir alle gerne für euch da. Kommt einfach auf uns zu. Lenz ist da. Benny, ich. Ach, für die Frauen, die Tammy sitzt hinten. Die Trude, Manfred.